ARD. Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Die Literaturagenten gehen heute zum Friseur. Zu einem, der nicht nur Haare schneidet, sondern nebenbei auch noch Leseförderung betreibt. Zu Deutschlands erstem Vorlesefriseur.
Ja, alle, die im Vorlesen bekommen, den Schnitt günstiger. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Außerdem machen wir einen Strandausflug an die bulgarische Schwarzmeerküste, an den Goldstrand. Nur einer von vielen Sehnsuchtsorten in Katharina Polladians gleichnamigen Roman Goldstrand.
Und dann haben wir einen Mann besucht mit einer unverwechselbaren Stimme. Ein Mann, von dem wir uns alles vorlesen lassen würden. Von Christian Brückner nämlich.
Herzlich willkommen zum Podcast mit den Bücherblättern.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Kind zum Haare schneiden und im Friseursalon wird quasi die Lesefähigkeit Ihres Kindes noch gefördert.
Wie diese besondere Form der Salonkultur funktioniert, klären wir jetzt mit Danny Beuerbach. Er ist Friseur und Erfinder der preisgekrönten Initiative Book a Look and Read My Book. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, Herr Beuerbach.
Hallo nach Berlin, ich grüße euch.
Wenn ich an Bücher und Haare denke, erscheint vor meinem inneren Auge sofort der Struwwelpeter, der nicht zum Friseur wollte, wie Kinder ja überhaupt in einem bestimmten Alter oft Angst vorm Haare schneiden haben. Wie ist die Idee für Book a Look und Read My Book entstanden, Herr Beuerbach? Haben Sie Kindern Bücher in die Hand gedrückt, um sie abzulenken?
Nein, es würde funktionieren, aber nein, ich muss dafür ein bisschen ausholen.
Bitte.
Die Idee kommt aus einer Zeit, als ich gemerkt habe, ich komme selbst gar nicht mehr zum Lesen, arbeite zu viel oder wie auch immer. Und zufälligerweise war an einem Tag ein Kunde da, ein Kumpel von mir, Lieblingskunde, fängt an, aus einem Klatschmagazin vorzulesen, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich wollte dann versuchen, dass er aufhört. Er hat einfach partout nicht aufgehört. Irgendwann habe ich ihn dann angeboten. Ich habe dann ein Buch von hinten geholt, habe ihn angeboten, dass, wenn er mir vorliest, er irgendwie einen rabattierten Haarschnitt bekommt. Er hat tatsächlich dann vorgelesen, er hat wunderschön vorgelesen. Er hat so schön vorgelesen, dass wir im Salon die Musik runtergedreht haben, alle haben zugehört. Und irgendwie nach dem Haarschnitt, die nächste Kundin, die dran war, die fand das so herzig, hat gefragt, ob sie weiterlesen darf. Dann habe ich auch gemeint, okay, können wir machen, aber ich kann jetzt nicht jedem einen Rabatt drauf geben. Und dann hat sie gemeint, nö, sie liest weiter. Und dann war das immer mal wieder so ein Running Gag im Salon. Habe das nicht jeden Tag gemacht. Und irgendwann viel, viel später, erstes Kind liest vor. Und da habe ich gemerkt, so, wow, hier passiert was Schönes hier. Und so hat sich das Projekt dann immer wieder aufgebaut. Und ab dem Punkt habe ich nur noch Prozente auf vorlesende Kinder gegeben.
Nur noch für die Kinder dann. Erzählen Sie mal, wie genau geht das vor sich? Ich buche dann für mein Kind einen Termin in Ihrem Salon in München und dann?
Am liebsten bringen Sie mir Ihr Lieblingsbuch mit. Mhm. Und für die Kids, die neu im Salon sind, die davon noch nichts wissen, dann habe ich immer ganz viele Bücher im Salon.
Aber so wie manche Kinder ja Angst vorm Haare schneiden haben, tun sich andere mit dem Lesen schwer, auch mit dem Vorlesen. Wie gehen Sie damit um, wenn ein Kind sozusagen nicht so richtig ins Vorlesen reinkommt?
Ich würde nie korrigieren, so, und ich lasse da auch nie große Lücken aufkommen oder so, sondern das passiert tatsächlich alles schön spielerisch. Das heißt, irgendwie kommen wir in Flow.
Sie haben gesagt, dass viele Kinder, die so Stammkunden sind, dann auch schon ihre Lieblingsbücher mitbringen. Haben Sie da auch schon eine tolle Entdeckung gemacht? Von den Kindern eine Empfehlung bekommen?
Ganz viel. Also ich bin ja mit den Kunden mitgewachsen. Das heißt, von klassischen Erstleserbüchern werden die Bücher immer dicker, umso älter sie werden. Und das ist ganz süß, weil dann kommt dann ein Lesezeichen rein, das Buch kommt hinten in den Spind rein und wir lesen genau da weiter, wenn beim nächsten Besuch. Das heißt, ich habe mit jedem Kind so meine eigene kleine Geschichte. Möchte ich auch noch mal kurz ausholen. Als ich dann angefangen habe, Prozente auf Vorlesende, also Prozente zu geben im Salon, habe ich gemerkt, dass ich selbst mit diesen spendablen Prozenten die Kinder nicht erreiche, die ich erreichen will. Also muss ich raus. Und damit es schön gemütlich ist, habe ich mir einen Teppich rausgestellt, eine Palme habe ich immer dabei, die muss mit, einen Koffer voller Bücher. Und irgendwie, das gibt ein Teppich gibt immer Atmosphäre, das funktioniert super.
Mhm. Wir sind ja auf Ihre Aktion aufmerksam geworden durch einen Artikel im Börsenblatt, die Fachzeitung des Verbands der Buchhandlung und Verlage. Und Sie machen gerade ein Crowdfunding, haben wir da erfahren. Sie sammeln Geld für eine Bahncard 100, um in ganz Deutschland Anfragen wahrnehmen zu können, also dann auch in Berlin und Brandenburg. Ist die Idee dahinter dann vielleicht, dass auch ganz viele andere noch mitmachen und dass man dann nicht nur in München einen Vorlesefriseur hat, sondern vielleicht bundesweit?
Richtig, ich sag's mal ganz spießig. Also ich wünsche mir, dieses literarische Haare schneiden salonfähig zu machen. Ich wünsche mir, dass es irgendwann mal ganz normal ist, dass wenn ein Kind zum Friseur geht, vorliest, irgendwas dafür bekommt. Und es ist jetzt nicht nur so, dass ich damit Anfragen annehmen kann, sondern ich kann eigentlich zurück zu meinen Wurzeln. Das heißt, ich kann spontan rausgehen. Ich kann dahin gehen, wo nicht mal Geld für eine Busfahrkarte ist. Und das gibt mir diese Freiheit und Flexibilität, die ich für das Projekt brauche. Falls irgendjemand mag, der kann gerne auf meine Homepage gehen, dannybeuerbach.de. Oder im Social Media schauen, da findet ihr den Link zum Crowdfunding. Ich würde mich freuen, wenn da ganz viele mithelfen.
Und dann demnächst alle dann schön die Kinder zum Vorlesefriseur schicken.
Ja,
wir wünschen weiter viel Erfolg und viele schöne Geschichten, die Ihnen vorgelesen werden.
Herzlichen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Favorit Buch. Wie geht es Ihnen heute?
Mit dieser Frage beginnen Sie die Therapiesitzung des italienischen Filmregisseurs Eli, der regelmäßig bei seiner Psychologin, der Dottoressa, auf der Couch liegt. Doch anstatt vom Heute zu erzählen, von seiner gescheiterten Ehe und vom schlechten Verhältnis zu seiner eigenen Tochter, begibt sich Eli lieber in die Vergangenheit und erzählt die Geschichte seiner Tante, die im Jahr 1922 auf der Flucht aus Odessa vom Deck eines Passagierdampfers sprang und für immer verschwand. Die seines Großvaters, der ein überzeugter Mussolini-Verehrer und Faschist war. Und die Geschichte, wie er in den 1950er Jahren an der bulgarischen Schwarzmeerküste gezeugt wurde. Am Goldstrand. Und Goldstrand, so heißt auch der neue Roman von Katerina Poladjan. Jetzt ist die Schriftstellerin zu Gast bei den Literaturagenten.
Schönen guten Abend, Katerina Poladjan.
Guten Abend.
Sie haben einen Roman geschrieben, dem die Sitzung bei der Therapeutin die Struktur geben und den Rhythmus. Immer dienstags und donnerstags geht Eli zu seiner Dottoressa, wie er sie fast so ein bisschen zärtlich nennt. Was hat sie an diesem Rhythmus des Erzählungs in Sitzung gereizt?
Ja, ich glaube, das ist, meine Dottoressa ist für mich auch keine authentische Psychotherapeutin oder Psychologin, sondern auch immer so eine Art Kunstfigur gewesen. Und ich glaube, für Eli, der sich in einer Umbruchssituation befindet, also der ist um die 60 und hat schon lange keinen Film mehr gedreht, der ist einsam, seine Frau hat ihn verlassen, seine Tochter will keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Der macht so eine Art Rückschau zu seinem Leben und was er sucht, ist eine Struktur und auch eine Struktur seines Lebens. Und insofern sind natürlich diese Sitzungen, in denen er dann gezwungen ist, sich mit sich beziehungsweise mit einer erfundenen Biografie auseinanderzusetzen. Das fand ich als Struktur des Romans sehr interessant.
Katerina Poladjan, es macht großen Spaß, die Dialoge zwischen Eli und der Dottoressa zu lesen. Die sind geistreich, haben einen feinen Humor, aber dann auch einen großen, tiefen Ernst. Wie haben Sie diesen Ton zwischen den beiden gefunden?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich habe die Stimmen im Kopf. Also ich weiß selten, wie die Figuren aussehen, aber ich habe ihre Stimmen im Kopf und ich habe den Ton im Kopf. Und für mich ist die Dottoressa auch ein bisschen nicht der König Schahriar aus 1001 Nacht, sondern die Königin Schahriar. Also er erzählt auch, damit er nicht verschwindet. Damit, das ist eine Art, damit er auch nicht getötet wird, ja, wie bei Scheherazade. Und das ist wie eine Art Selbstvergewisserung, eine innere Abtastung auch seines Lebens. Und der Ton, ich glaube, ich mag es, in Referenzen zu denken. Also ich habe mich natürlich viel mit dem italienischen Kino beschäftigt und ich hatte einen großen Spaß daran, diesen absurden Ton aufzunehmen. Ja. Manchmal ist das ja so in den Gesprächen, ist gar nicht das, was man sagt, entscheidend, sondern das, was nicht gesagt wird. Und genau in diesen Leerstellen passiert genau das, was man eigentlich erzählen möchte. Also das ist so in der Nouvelle Vague, in den Filmen ist das ganz oft so bei Godard. Mhm. Da verhandeln die ganz seltsame Dinge, aber man merkt, dass in diesen Schweigeminuten, da ist dann die Essenz des Gesprächs. Und ich mag diese Absurdität sehr gerne. Also es ist im Grunde genommen eine Art von, ich suche die mimetische Verschmelzung mit der Figur, gleichzeitig aber eine brechtsche Verfremdung. Mhm. Und ich glaube, in diesem Zwischenmoment entsteht dann vielleicht der Ton.
Nun ist es auch wirklich so, dass das Absurde auch die Geschichten sind teilweise, die Eli da erzählt, über seine Vorfahren. Die sind alle filmreif. Ein junges Mädchen, seine Tante Vera, verschwindet von einem Passagierdampfer, taucht nie mehr auf. Oder die Geschichte von Elis Vater Felix, der sich in einer einfachen, selbstgebauten Hütte am Strand an der Schwarzmeerküste Bulgariens da irgendwie durchschlägt mit dem Vater. Und Eli erzählt bei allem so davon, als wäre er dabei gewesen. Wie sehr dürfen wir diesem ja fabulierenden Erzähler, der auch Filmregisseur ist, überhaupt vertrauen und diesen Erinnerungen, die gar nicht ihm gehören?
Ja, ich glaube, wir können unseren Erinnerungen sowieso nicht so richtig trauen. Also sie sind ja sehr unzuverlässig. Also das ganze Ich ist ja eine sehr unzuverlässige und wackelige Konstruktion sowieso. Und manchmal ist die Wahrheit nicht so gut auszuhalten wie die Lüge. Er hat eine unbedingte Liebe zur Kunst und es ist, glaube ich, auch ein Roman über das Erzählen und über die Freiheit des Erzählens. Und ich habe natürlich sehr viel auch an Freuds Familienroman gedacht, wo es auch darum geht, dass jeder Mensch in der Narration seiner Biografie lebt. Und darin liegt sehr viel Trost, also für mich zumindest, dass man immer in der Lage ist oder immer die Möglichkeit hat oder einen Möglichkeitsraum hat, sich eine eigene Biografie zu erfinden. Und das tut er. Er hat diese Leerstelle in seinem Leben. Es gibt den abwesenden Vater. Seine Mutter hat ihm nie erzählt, wer der Vater ist. Und da er aber nicht sich auf so eine Psycho-Couch legen möchte und jammern will, er erfindet sich einen Vater, der eine Vision hatte, der Utopien erfunden hat. Insofern ist das auch wie eine Art Selbstermächtigung.
Ja. Der Roman beginnt in Odessa Anfang der 1920er Jahre, einer Zeit, in der Odessa besetzt war von der Roten Armee. Ein weiterer wichtiger Schauplatz ist Rom. Das ist sowas wie zwei Pole, zwischen denen dieser Roman spielt. Warum ausgerechnet Rom und Odessa?
Nee, das sind beides Orte mit Zuschreibungen. Das sind beides Sehnsuchtsorte. Odessa ist ein Sehnsuchtsort des Ostens, würde ich sagen, und ist es auch immer schon gewesen. Er hat jetzt natürlich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine völlig andere Bedeutung bekommen. Also Odessa klingt in unseren Ohren jetzt natürlich ganz anders als noch vor 10 Jahren. Oder auch als ich mit meinen Eltern noch in der Sowjetunion gelebt habe, in den 70er Jahren. Rom genauso als Sehnsuchtsort des Westens, also in einer ständigen Dialektik zwischen Ewigkeit und Endlichkeit, als Wiege Europas, immer dem Untergang geweiht und eine völlig andere palimpsesthafte Struktur als jetzt auch der Goldstrand oder auch Odessa. Und ich fand das interessant, genau den Osten und den Westen dann in diesem Narrativ zu verbinden.
Ein anderer Sehnsuchtsort im Roman ist die bulgarische Schwarzmeerküste, wo Elis Vater Felix, den er sich vielleicht auch erfindet, ein Architekt ist, der den sozialistischen Traum von einem Ferienort für alle erschaffen will, mit diesem verlockenden Namen Goldstrand. Welche Verbindung haben Sie selbst zu diesem Ort? Warum wollten Sie an ihn vielleicht auch zurückkehren?
Ja, also ich habe das ja gerade schon gesagt, ich bin mit meinen Eltern, also ich komme aus der Sowjetunion und als wir 1978 weggegangen sind aus der Sowjetunion, ist meine Großmutter dort geblieben und ich habe mich mit meiner Großmutter als Kind an diesem Goldstrand in Bulgarien getroffen und das waren konspirative Treffen, weil es gab in der Sowjetunion keinen Individualtourismus, das heißt meine Großmutter ist in der Gruppe nach Bulgarien gefahren und dort haben wir uns dann getroffen. Man konnte, das war ein Ort, an dem man sich physisch treffen konnte, der Osten und der Westen. Und die Menschen aus dem Osten waren in den Hotels rechts und aus dem Westen links. Und getroffen hat man sich dann in der See, also im Meer. Und irgendwie mochte ich diese Idee, weil was Felix macht, der Vater von Eli, der erfindet einen utopistischen Ort. Und zwar nicht nur unbedingt als sozialistischen Ort, sondern es war auch eine, also nicht nur eine sozialistische Idee, sondern es war auch eine europäische Idee. Und zwar wirklich in der Verschmelzung von dem Osten und dem Westen. Also das heißt, ich fand diese Utopie, die auch in der Architektur steckt, interessant, auch immer im Hinblick darauf, dass das für mich auch ein Roman ist über das bröckelnde Europa beziehungsweise über die bröckelnde Idee, die wir heutzutage von Europa haben und die mangelnde Vorstellung einer Zukunft oder einer Utopie. Und da habe ich mich gerne auch an diese Zeit erinnert oder bin in diese Architekturgeschichte gegangen, die so voll war von Visionen für ein Europa.
Favorit Buch.
Goldstrand von Katharina Polladian ist in dieser Woche unser Favoritbuch. Und das Buch beginnt mit der Flucht von Elis Großvater mit seinen beiden Kindern aus Odessa. Es ist das Jahr 1922, kurz nachdem die Rote Armee die Stadt besetzt hat und sie eingegliedert hat in die ukrainische Sowjetrepublik, um kurz darauf ja alles Ukrainische zu verbieten, ukrainische Intellektuelle zu töten. Sie setzen die Vorgeschichte des heutigen Angriffskriegs auf die Ukraine an den Anfang ihres Romans. Warum beginnt der Roman mit dem Jahr 1922, mit diesem Punkt der Geschichte?
Ja, das ist also dieses Buch umspannt ein ganzes Jahrhundert. Das sind 100 Jahre ungefähr. Für mich war das Jahr 1922, als ganz, ganz viele Intellektuelle vor den Bolschewiken fliehen mussten mit den sogenannten Philosophenschiffen und eine Aushöhlung dem Land widerfuhr. Und natürlich muss man auch keine große Fantasie haben, um auch die Brücke in das heutige Russland zu schlagen, wo eben auch eine absolute Aushöhlung passiert. Und mir war das wichtig, dass ich damit beginne, weil mich natürlich seit Februar 22 mich dieser Krieg, also mir immer wieder den Atem nimmt und ich habe überlegt, wie gehe ich damit um oder wie schreibe ich darüber und ich fand diesen Punkt, da wieder in dieses Jahr 1922 zu gehen, wo man so viele Parallelen sieht zu heute, das fand ich interessant.
Um da mal nachzuhaken, der Krieg ist präsent im Buch, es gibt eine Szene, in der ruft Eli panisch nachts bei seiner Tochter an, weil Hubschrauber über seinem Haus kreisen und er so sagt, Vera, ich habe Angst, Krieg, verstehst du, überall ist Krieg, und seine Tochter antwortet, nein, nicht überall. Wie sehr hat sich ihr Nachdenken über ein Gefühl der Bedrohung, ein Nachdenken über den Krieg mit in dieses Buch eingeschrieben?
Naja, was da ja passiert, also was Vera ja sehr klug sagt, ist, es ist Krieg, aber nicht überall. Und das ist, also ich sitze hier in Berlin und mir geht's gut und für mich ist Krieg ein abstraktes Bild, also ein abstrakter Gedanke. Und ich finde das fast anmaßend, über Krieg nachzudenken, ohne davon betroffen zu sein. Und ich glaube, das ist das, was Vera ihrem Vater sagt, der da jetzt in so einer Art Panikattacke erstarrt und denkt, jetzt ist der Krieg zu ihm gekommen nach Rom. Und sie sagt, nein, jetzt geh schlafen, beruhige dich, du hast es gut, es ist alles in Ordnung. Das ist sowieso natürlich auch diese Diskrepanz zwischen diesem Vater und der Tochter, die sich ganz konkret mit Erinnerungsarbeit beschäftigt. Und er ist aber ständig in seinem Visionenraum.
Sie haben selber schon gesagt, Sie sind in Russland geboren, sind mit 6 Jahren ausgewandert mit der Familie. Eli legt seinem Großvater, dem er nie begegnet ist, in seiner Erinnerung an diese Flucht Sätze in den Mund, die wirklich so nachhallen. Er lässt ihn über Russland sagen, Verlogenheit und Widerspruch sind dort Prinzip, sogar die Ameisen lügen dort. Er hasste seine Heimat und wünschte doch nichts sehnlicher als zurückzukehren. Was steckt für Sie drin in diesen Sätzen?
Naja, ich habe natürlich jetzt auch sehr viel mit Menschen gesprochen, die jetzt aus Russland weggegangen sind. Und ich selber habe da gar nicht so eine große Wirkmacht. Ich bin eben 1978 weggegangen. Ich habe von dem heutigen Russland eigentlich gar kein Bild mehr. Aber natürlich ist es so, dass sogar wenn die Eltern auch das Land verlassen, nehmen sie ihre Sozialisierung ja mit. Also meine Eltern haben die Sowjetunion auch mit in den Westen genommen. Und insofern bin ich, glaube ich, durch meine Erziehung natürlich wohl auch sozialistisch oder sowjetisch auch sozialisiert, auch wenn ich im Westen aufgewachsen bin. Aber ich habe kein Bild von diesem heutigen Russland. Und die Menschen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die jetzt aus Russland gekommen sind und jetzt hier leben, erzählen mir genau das. Also das ist eigentlich also ein System, das immer auf diesem dünnen Eis gebaut war, das immer mit der Angst der Menschen gespielt hat. Immer ein Unbehagen und ein Misstrauen in den Menschen eingepflanzt hat und subkutan in den Biografien der Menschen immer noch nachwirkt. Und damit ist das, glaube ich, gemeint, also ein allumfassendes Misstrauen. Und das Misstrauen geht eigentlich so weit, dass man sich am Ende selbst misstraut. Und das ist fatal. Also das ist auch für die Bildung eines Staates, also eines oder einer Gesellschaft oder einer demokratischen Gesellschaft natürlich.
Und wie all das nachhallt, also auch die Geschichten unserer Großeltern, unserer Eltern in uns selbst, das, was erlebt wurde, lässt sich nachlesen in Goldstrand, dem Roman von Katharina Polladian. Der ist im S. Fischer Verlag erschienen. 160 Seiten kosten 22 Euro. Und wir sagen danke für das Buch und danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Dankeschön für das Interesse.
Der goldene Handschuh von Heinz Strunk ist einer der verstörendsten Romane der letzten Jahre. Heinz Strunk erzählt die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka, der zwischen 1970 und 1975 Frauen ermordete, die er im Trinkermilieu der Reeperbahn kennengelernt hatte. Strunks Roman wurde 2019 von Fatih Akin verfilmt.
Jetzt gibt es eine neue Adaption des Stoffs als Comic, gezeichnet von Uli Arndt, der in seiner Laufbahn viele Dinge gemacht hat. Er hat gearbeitet fürs legendäre Magazin Mad, für den Playboy. Er hat für die Post die Comicfigur Rolf entworfen. Sie erinnern sich vielleicht, als die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt wurden. Und er hat auch noch Bücher mit Otto gemacht, mit den Ottifanten. Wie der Weg von all dem zum goldenen Handschuh geführt hat, darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, Uli Arndt.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Uli Arndt, ich muss sagen, es gibt wenig Romane, bei denen ich froh war, dass Literatur nur Tinte auf Papier ist, also ich keine Bilder sehen muss, vor allem keine Gerüche wahrnehmen muss. Mhm. Der goldene Handschuh gehört unbedingt dazu. Wieso wollten Sie diese schreckliche Geschichte in Bilder in einen Comic umsetzen?
Ja, dazu muss ich tatsächlich etwas weiter zurückgehen. Ich habe das Buch 2016 gelesen. Kurz davor war mein Vater verstorben und ich habe es gelesen und festgestellt, dass der Roman viele Erinnerungen an meine Kindheit weckte.
Ja.
Also viele Fragen aufwarf, die ich gerade versuchte zu klären. Und wie so viele Menschen war mein Vater ein Flüchtling aus der Ukraine. Mhm. Er war zu jung, um Soldat gewesen zu sein, war aber in russischer Kriegsgefangenschaft. Und er war insofern ein vom Krieg geprägter Mensch, der dann in Hamburg sein Schicksal sehr gut gemeistert hat und einen Bierverlag aufgebaut hat.
Ein Bierverlag?
Und, ja, genau. Das geht im Prinzip ja Getränkeauslieferungen an Kneipen und Privatleute. Und bei diesen Getränkeauslieferungen in Kneipen habe ich wirklich als Kind schon recht verstörende Bilder gesehen und Menschen erlebt, die eben auch vom Krieg gezeichnet waren und die es nicht geschafft hatten. Und naja, das kam mir alles in den Sinn bei der Lektüre.
Ja.
Weniger die schreckliche Mordserie, die damals tatsächlich an mir vorbeigegangen ist als Kind, Jugendlicher.
Sie leben ja auch in Hamburg, ne? Das muss man noch.
Ja, genau.
Was besonders überzeugend und faszinierend ist, ist auch die Zeichnung der Figuren, die Farben des Comics. Die Figuren haben so eine Mischung aus 70er Jahre italienischen Comics mit Einschlägen von Georges Gross und Simplicissimus-Bildern. Also wirklich die groteske Bildsprache aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die Farben haben dann aber auch wieder was Optimistisches, weil das ist so dieses 70er Jahre Orange. Daneben ist das dann aber wieder gepaart mit viel Düsterem. Was waren Ihre Überlegungen dahin? Da Wo haben Sie sich Inspirationen geholt?
Ja, vielleicht tatsächlich so eine Art expressionistische Kriegskarikatur, aber eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dazu die Straßenfotografie der 70er Jahre, die hat mich immer beeindruckt. Also so diesen reporterartigen Blick und bei den Menschen halt wirklich dicht dran sein, ohne eben zu dicht zu kommen, ohne zu nahe zu kommen.
Ein Bild, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, zeigt Gerda Voss, eine Frau, die bei Fritz Honka lebte, bevor er sie umbrachte. Und diese macht sich, wie man so sagt, in einer Szene schön. Auf den Bildern davor war sie als abgewrackte Trinkerin zu sehen und jetzt steht sie vor uns wie eine Dame. Inwieweit ging es Ihnen, Uli Arndt, auch darum, diese Charaktere, die von heute aus gesehen Figuren in einer Horrorgeschichte sind, ein Stück Menschlichkeit zurückzugeben?
Also diese Selbstermächtigung, das war mir wirklich sehr wichtig. Also ich habe mir sogar die erzählerische Freiheit genommen, dass die Gerda Voss sich selbst quasi aus der Hölle befreit. Mhm. Und dazu muss man ja auch sagen, also ziemlich sicher gab es viele weitere Frauen, die dem Tode entronnen sind. Das wissen wir gar nicht. So ganz genau weiß man ja auch nicht wirklich, wie viele Opfer es waren. Mhm. Also, und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass es schon durchaus auch Frauen schaffen konnten, zum Glück.
Sie haben es gerade erwähnt, dass Sie das auch ein bisschen umgezeichnet haben in Ihrem Sinne, die Geschichte. Und Heinz Strunk betont das auch nochmal im Nachwort, dass Sie frei umgegangen sind mit der Vorlage, sogar einen neuen Handlungsstrang erfunden haben. Was wollten Sie denn ergänzen an Fritz Honkas Geschichte?
Ja, weniger ergänzen in dem Sinne. Also es liegt vor allen Dingen schon mal daran, dass es fast unmöglich ist, den Roman in seiner komplexen Dichte 1:1 umzusetzen. Ja. Das ist eben ein literarisches Werk. Es gibt keinen Plot, wie man das vielleicht im Comic erwarten könnte. Deswegen habe ich versucht oder konnte ich nur exemplarische Szenen, Fragmente herausgreifen. Die habe ich dann miteinander verknüpft und bin teilweise auch weiterhin in Erzählungen zurückgegangen. Im Buch zum Beispiel wird die koloniale Vergangenheit der Reeder beschrieben.
Ja.
Ich habe diese Ausbeutung dann um den Zweiten Weltkrieg erweitert. Mhm. Und man muss bedenken, in diesem Fall habe ich das dann so verknüpft, dass von Dorn polnische Zwangsarbeiterinnen gearbeitet haben, die in der KZ-Außenstelle in Neugraben gefangen waren. Und exakt in diesen Baracken wurden nach dem Krieg Flüchtlinge untergebracht, die auch aus Polen und aus der Ukraine kamen. Mhm. Und dort habe ich dann den jungen Fanta-Rolf platziert, der dort als Rocker lebt und seine Karriere als Zuhälter starten will, indem er versucht, seine Freundin zu prostituieren. Also auch hier habe ich versucht zu klären, woher kommt etwas und habe das eben auf den Fanta Rolf etwas mehr ausgeweitet.
Also nur zur Erklärung für diejenigen, die den Roman nicht kennen, Van Doren ist auch im Roman eine Räderfamilie, Sie haben gesagt, Sie haben dem, und da tritt einfach immer nur in der Gegenwart auf, Sie haben mit sie Vergangenheit dazu erzählt und Fanta Horst ist eine der Figuren, ein Mann, mit dem Fritz Honka in dieser Kneipe der goldene Handschuh halt ständig Umgang hat.
Ja, genau.
Wir haben eingangs davon erzählt, Uli Arndt, Sie haben für Mad gearbeitet, die Ottifanten gezeichnet, alles heitere, komische Sachen. Wie war das jetzt für Sie, sich jahrelang mit der absoluten Schattenseite des menschlichen Daseins auseinanderzusetzen?
Naja, ich habe mich nicht über die vielen Jahre quasi in das Thema hineingebohrt. Also es lief immer parallel und eben auch zu meinen vielen fröhlichen Arbeiten und eben zu einem normalen Leben. Ich mag meine lustigen Figuren und ohne Humor und Hoffnung könnte ich auch nicht arbeiten. Deshalb gibt es den Sommer der Liebe im Buch, der weniger zynisch gemeint ist, als man vielleicht denken könnte. Das bezieht sich auf die jungen Leute hier in Person von WH3, der Enkel des von Dorn und Petra, eine neue Figur, die dazugekommen ist.
Wir haben es gerade gehört, der goldene Handschuh hat so diesen Untertitel Sommer der Liebe. Das hört sich an, als wäre es erst der erste Teil und da kommen vielleicht noch einer oder mehrere. Wann dürfen wir denn mit einer Fortsetzung rechnen?
Das ist für das Frühjahr 2027 geplant und alles wird gut. Das ist der zweite Teil, der jetzt auch direkt in Arbeit ist. Aber darüber hinaus habe ich auch noch viele andere Ideen. Wir sollen nicht unbedingt beim Handschuh bleiben.
Wir sind gespannt, was Uli Arndt jetzt seinem aktuellen Werk folgen lässt. Der goldene Handschuh, Sommer der Liebe, nach dem gleichnamigen Roman von Heinz Strunk, ist im Carlsen Verlag erschienen. 114 Seiten kosten 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch und herzlichen Glückwunsch für die sehr gelungene Adaption, Uli Arndt.
Oh, vielen Dank.
Tschüss, schönen Abend noch.
Tschüss.
Wenn Sie sich einer Sache mal wirklich intensiv widmen würden, was könnte das sein und wie lang? Der Schriftsteller Leonard Hieronymi und sein Freund, der Fotograf Christian Metzler, die haben sich vor ein paar Jahren dem Pinocchio-Eis gewidmet. Die sind 9 Tage lang durch Deutschland gefahren und haben diesen Eisbecher, diesen Kindereisbecher, der meistens aussieht wie ein Gesicht mit einer Waffel als langer Nase, gegessen und fotografiert, darüber geschrieben. Dem nächsten Objekt, dem sie überdurchschnittlich viel Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet haben, ist jetzt die Geisterbahn. Und der dazugehörende Erlebnisbericht ist jetzt ebenfalls als Buch erschienen mit dem Titel Dämonium Geisterbahn in Deutschland. Und du, Thomas, hast zu diesem Buch gegriffen. Warum eigentlich?
Wahrscheinlich, weil ich noch nie mit offenen Augen Geisterbahn gefahren bin. Als Kind hatte ich furchtbare Angst davor. Als Jugendlicher bin ich dann mal Geisterbahn gefahren, habe mir aber gleich beim Einfahren die Ohren zugehalten und die Augen zugemacht. Und meine größte Angst war, nicht mitzubekommen, dass die Fahrt zu Ende ist und dann in dieser Angsthasenpose gesehen zu werden. Insofern habe ich mir von dem Buch versprochen, einen Einblick zu bekommen, wie sieht es in Geisterbahn aus. Und das bietet das Buch eben aufgrund der Fotos von Christian Metzler. Es sei unbedingt allerdings noch erwähnt, was dieses Buch nicht ist. Es ist keine Kulturgeschichte der Geisterbahn, also wie die entstanden sind, welche Geschichten die Betreiberfamilien haben, technische Details, das kommt alles nicht vor. Was mich vielleicht auch zu diesem Buch gezogen hat, war die Erinnerung an das Buch I Put a Spell on You des schottischen Autors John Burnside. In diesem Buch gibt es eine Stelle, da spricht Burnside über die dunklen Seiten des Jahrmarktes, Stellen, an denen man sich blaue Flecken, Kratzer holt, als Erinnerung an besondere Erfahrungen.
Ich erinnere mich da auch noch an so eine Geisterbahn und so eine Hand, die ich da auf der Schulter hatte. Wie sieht es denn aus mit den besonderen Erfahrungen im Buch von Hieronymi und Metzler?
Ja, das ist das eigentliche Thema des Buches und das wird durch die Versuchsanordnung noch forciert. Die beiden fahren im glühend heißen September 2023 9 Tage lang mit dem Auto zu Jahrmärkten und Freizeitparks, in denen Geisterbahnen stehen. Die Hinfahrt wird beschrieben, aus welchen familiären Situationen sie aufbrechen, das Ankommen. Es wird sehr viel getrunken, überraschend viel Alkoholisches dafür, dass sie mit dem Auto unterwegs sind. Da muss ich manchmal an Fear and Loathing in Las Vegas denken, diesen drogengeschwängerten Bericht von Hunter S. Thompson. Auf den Jahrmärkten gibt es dann immer erst eine Annäherung an die Geisterbahn, rumsitzen in der Nähe, beobachten der Leute, auschecken der Situation, aufnehmen zum Beispiel der Ansagen, die an der Geisterbahn gemacht werden, damit die Leute ein Ticket kaufen. Die beiden haben sich in der Regel auch nicht um die Erlaubnis bemüht, in den Geisterbahnen zu fotografieren. Das gibt dem Ganzen dann immer schon was Verbotenes und dem Text was Spannendes, weil nicht klar ist, was als nächstes passiert, was Abenteuerliches, weil die beiden auch eben an Grenzen gehen. Zu viel essen, zu viel trinken, zu viel Geisterbahn fahren.
Wenn ich dich so höre, du hast Sympathie für dieses etwas abgefahrene Projekt, aber was bringt das jetzt eigentlich als Projekt der beiden, aber auch so dir beim Lesen?
Ja, von außen betrachtet ist das vielleicht ein bisschen seltsam, doch schon in der Vorbemerkung erschließt sich der sehr wichtige Hintergedanke. Das Buch will der Gedankenlosigkeit entgegenwirken, mit der wir, Zitat, Phänomene, Objekte, Stoffe, die Natur des Menschen selbst betrachten. Denn heute in Zeiten übertriebener Selbstbezüglichkeit fehlt es den Menschen an Muße für die Auseinandersetzung mit Objekten und das konzentrierte Beobachten von Phänomenen. Mhm. Und wie bereichernd, wie belebend das sein kann, führt dieses Buch vor. Ich war hinterher zum einen neidisch auf eine so einfache und schlagende Idee, wäre ich auch gern mal gekommen, mit einem Freund einfach mal tagelang was auszuprobieren und gleichzeitig inspiriert und habe mich, wie du das am Anfang getan hast, gefragt, was gäbe es denn, dem ich mich so intensiv körperlich wie geistig aussetzen wollen würde. Und allein die Möglichkeit, darüber nachzudenken, dafür bin ich diesem Buch dankbar und auch für alle Höhen und Tiefen der Seele, die sie mit diesem Trip zu den Geistermannen allemal durchlaufen haben.
Okay, und wenn du dann weißt, welchen Trip du durch Deutschland machen willst, sagst du mir einfach Bescheid, ja. Dann fahren wir los. Dämonium Geisterbahn in Deutschland von Leonard Hieronymi und Christian Metzler ist erschienen beim Fürther Verlag Starfruit Publications, hat 288 Seiten. Es gibt viele Fotos aus Geisterbahnen und das Buch kostet 28 Euro.
Habe ich dich richtig verstanden? Du würdest mitfahren?
Hängt davon ab, was du machst, Thomas. Aber vielleicht. Ich denke auch mal über die Frage nach.
Wenn Christian Brückner spricht, selbst beim Einkaufen passiert es ihm ständig, dass Menschen seine Stimme wiedererkennen. Wohl kaum eine Stimme ist nämlich so einprägsam wie seine, vor allem als Synchronsprecher von Robert De Niro ist er hierzulande bekannt geworden. Aber Christian Brückner hat auch zahlreiche Hörbücher eingelesen, unter anderem Werke von Herman Melville, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Percival Everett oder Peter Stamm. Kein Wunder, dass sein Spitzname The Voice ist.
Und im Berliner Renaissance-Theater startet morgen, also am 2. Februar, die Reihe Stimmen der Weltliteratur mit ihm. Für die hat Christian Brückner, inzwischen ist er 82, ein paar Bücher seines Lebens ausgewählt. Und durch die führt er, aus denen liest er, ausgewählt hat er Ernest Hemingway, James Baldwin und Franz Kafka. Anne-Dore Krohn hat Christian Brückner diese Woche besucht und mit ihm über die Reihe gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, wie schwer ihm denn die Auswahl gefallen ist.
Überhaupt nicht, weil es sind ja zwangsläufig drei Titel, die mir in irgendeiner Weise bekannt sind, also mal nahe gekommen sind, egal wie lange es her ist. Ich begegne ihnen nochmal. Alter Mann, das Meer habe ich gelesen und so fand ich damals, als ich 13, 14 war, also als das Buch rauskam in Deutschland auch gleich, habe ich es kurz langweilig gefunden. Ich dachte, was der immer mit seinem Fisch da rummacht und so. So ist es mit den Wiederbegegnungen und wird es vielleicht, je nachdem wie alt die Reihe wird, bleiben. Du kommst gar nicht umhin, das Buch oder so ein Buch, was du früh kennengelernt hast, wieder kennenzulernen und das Vergnügen zu haben, du liest ein anderes Buch. Und das hat mit dem von damals nichts zu tun.
Ja, Bücher verändern sich. Die werden immer wieder anders.
Total, total. Und das macht es doppelt und dreifach spannend. Ich bin immer wieder überrascht. Das willst du schon mal gelesen haben? Gott. Aber es liegt vollständig an mir. Das Buch ist schon so lange fertig und es ist in manchen Fällen so großartig. Und hier Hemingway ist genau so großartig und so von solcher menschlichen Weichheit, Zartheit. Hier der Amerikaner, der große Mann, der Lakoniker und Kurzschilderer von allen möglichen harten und schwer zu schlucken Dingen. Nix da. Ein weicher Mensch, dem wieder zu begegnen, fast möchte man hingehen und ihm die Hand schütteln. Aber gut, dazu kommst du nicht mehr. Er hat auf seine Art die Hand geschüttelt.
Ja, und hat sich 1961 ja das Leben genommen, Ernest Hemingway. Dieses Buch, Der alte Mann und das Meer, dieser Kurzroman oder diese Novelle, die ist ja ungeheuer existenziell. Dieser Fischer Santiago, der mit dem Fisch kämpft über Tage, am Ende bringt er ihn dann doch nur als Gerippe nach Hause. Sie haben gerade gesagt, als Sie das erste Mal gelesen haben, fanden Sie es langweilig. Der Christian Brückner von heute, wie lesen Sie das heute?
Naja, nun bin ich ein alter, und lese es weitaus mehr unter einem literarischen Sichtpunkt und mit dem Ergebnis, dass ich eben auf diese ganzen unerwarteten literarischen Großartigkeiten stoße, für die ich damals gar kein Auge, kein Ohr, nichts hatte. Ganz offenbar, wie auch mit 13 oder so. Und heute siehst du, das ist so ein Ding, ja, das steht da, wie die Pfeile der Rheinbrücke, die wir zerschossen haben. So. Ein wirkliches Potpourri ist dieses Programm und wunderschön, weil es so bunt ist und so voller, ja, ich weiß, ich wiederhole mich, menschlicher Züge. Auch hier geht es darum, zu zeigen, wie wir sein sollten und leider nicht sind.
Der dritte im Bunde ist ja Franz Kafka mit Das Schloss. Ja. Dieses berühmte Buch, es war schon spät, als Karl ankam, das Dorf lag in tiefem Schnee. Also ein Buch über eine tiefe Verunsicherung, über undurchdringliche Regeln. Wie würden Sie Ihre Geschichte mit diesem Buch, Franz Kafka, Das Schloss, beschreiben?
Auch beim ersten Lesen, im ähnlichen Alter, denke ich. Nicht, dass ich alles früh gelesen hätte, überhaupt nicht, nee, im Gegenteil. Es war genauso, wie mir der Hemingway verrätselt und ziemlich verschlossen blieb. So war es auch bei Kafka. Da war das Reizende, das Anziehende, war diese ganz enigmatische Geschichte, die nicht weiter rückt und nicht weiter rückt und zu keinem Ende kommt, immer noch um irgend so eine krumme, dunkle Ecke rum geht die Sache weiter und entwickelt sich und ist absolut rätselhaft. Und wenn du denkst, jetzt löst sich was auf, weil er jetzt dahin geht zu der Adresse, nichts da. Heute hat es geschneit, ein bisschen Kafka-Wetter, das ist auch übrigens, ja, finde ich.
Sie verleihen ja sehr viel Weltliteratur Ihre Stimme. Inwiefern verändern sich Texte durch die Stimme, durch die Art des Vortrages?
Die können sich natürlich total verändern. Total. Werden andere Bücher, andere Geschichten. Also das Feste, Konstante, Unübersee- oder Überhörbare in den Büchern, das gibt's nicht, behaupte ich. Mit dem Leser kommt das Buch. Wenn ich Literatur lese, lese ich auch mein Stück Literatur irgendwo mit. Also ich denke, auch der Interpret hat durchaus große Freiheiten, über die er sich manchmal gar nicht klar ist, glaube ich. Und das Publikum übrigens genauso. Wenn die Menschen da sitzen und hören, dann tun sie eine ganze Menge an so einem Abend. Und es ist eigentlich ein schönes Gemeinschaftserlebnis am Lagerfeuer.
Wenn Sie auch mit Christian Brückner am Lagerfeuer sitzen wollen, die Reihe Stimmen der Weltliteratur beginnt morgen Abend am 2. Februar um 19.30 Uhr im Bruckner Foyer des Renaissance-Theaters. Den Auftakt macht, wie gehört, Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Im Februar gibt es dann James Baldwin und im April geht es um Kafkas Das Schloss.
Und da können Sie gleich schon mal mit uns gemeinsam reinhören in Das Schloss, gelesen von The Voice Christian Brückner. Gerade haben wir in den Literaturagenten gesprochen mit Christian Brückner über seine Reihe Stimmen der Weltliteratur, die morgen Abend beginnt im Renaissance-Theater. In ein Stück Weltliteratur hören wir jetzt schon mal rein, in einen der drei unvollendeten Romane von Franz Kafka, Das Schloss. Wir hören den Anfang des Romans um den vermeintlichen Landvermesser K., der die Abgründe der menschlichen Psyche auslotet. Ein Auszug aus Das Schloss, aus der ungekürzten Hörbuchfassung, die im Argon Verlag erschienen ist. Christian Brückner liest für uns.
Es war spätabends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach. Der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte, von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt, K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen. K. war damit einverstanden. Einige Bauern waren noch beim Bier.
aber er wollte sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es. Die Bauern waren still. Ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen, dann schlief er ein. Aber kurze Zeit darauf wurde er schon geweckt. Ein junger Mann, städtisch angezogen, mit schauspielerhaftem Gesicht, die Augen schmal, die Augenbrauen stark, stand mit dem Wirt neben ihm. Die Bauern waren auch noch da. Einige hatten ihre Sessel herumgedreht, um besser zu sehen und zu hören. Der junge Mensch entschuldigte sich sehr höflich, K. geweckt zu haben, stellte sich als Sohn des Schlosskastellans vor und sagte dann: »Dieses Dorf ist Besitz des Schlosses. Wer hier wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Sie aber haben eine solche Erlaubnis nicht oder haben sie wenigstens nicht vorgezeigt.« K. hatte sich halb aufgerichtet, hatte die Haare zurechtgestrichen, blickte die Leute von unten her an und sagte: »In welches Dorf habe ich mich verirrt? Ist denn hier ein Schloss?« »Allerdings«, sagte der junge Mann langsam, während hier und dort einer den Kopf über K. schüttelte, »das Schloss des Herrn Grafen West-West. Und man muss die Erlaubnis zum Übernachten haben?« fragte K., als wolle er sich davon überzeugen, ob er die früheren Mitteilungen nicht vielleicht geträumt hätte. »Die Erlaubnis muss man haben«, war die Antwort, und es lag darin ein großer Spott für K., als der junge Mann mit ausgestrecktem Arm den Wirt und die Gäste fragte: »Oder muss man etwa die Erlaubnis nicht haben?« »Dann werde ich mir also die Erlaubnis holen müssen«, sagte K. gähnend und schob die Decke von sich, als wolle er aufstehen. »Ja, von wem denn?« fragte der junge Mann. »Vom Herrn Grafen«, sagte K., »es wird nichts anderes übrig bleiben.« »Jetzt um Mitternacht die Erlaubnis vom Herrn Grafen holen?« rief der junge Mann und tat einen Schritt zurück. »Ist das nicht möglich?« fragte K. gleichmütig. »Warum haben Sie mich also geweckt?« Nun geriet aber der junge Mann außer sich. »Landstreichermanieren«, rief er, »ich verlange Respekt vor der gräflichen Behörde. Ich habe Sie deshalb geweckt, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie sofort das gräfliche Gebiet verlassen müssen.« »Genug der Komödie«, sagte K. auffallend leise, legte sich nieder und zog die Decke über sich.
Und T. und M. sagen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Radio 1. Nur für Erwachsene.